Gnadenser mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Wir sind ja nun schon inzwischen in der Passionszeit und ich möchte einen Text mit uns bedenken aus Lukas 22. Vers 31 bis 34. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satanas hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermal einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er sprach aber zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe denn du dreimal verleugnet hast, dass du mich kennst. Lieber Herr, öffne du uns unser Herz für dein Wort. Ja, und schenke du uns ein Wort für unser Herz. Amen. Ja, es ist bereits hier nach der geschichtlichen Situation Gründonnerstag. Jesus ist sehr konzentriert, beschäftigt er sich mit dem Heil. Alles spitzt sich zu. Es kann nur noch Stunden dauern, wo das Heil vollbracht wird und wo er vom Beginn seiner Wirksamkeit immer das im Blick hatte. Wir können die Taufe Jesu sehen, wir können die Versuchung Jesu sehen. Es ging immer um das eine. Was ist der Auftrag Jesu? Was sind seine Ziele? Er hatte nur ein Ziel: dass er den Willen des Vaters erfüllte. Dass er die Welt mit Gott versöhnte. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben. Und wir fragen uns, warum hatte Jesus so konzentriert das Heil im Blick, die Vollbringung des Heils, weil das seine Sendung war. Und er hat es konsequent abgelehnt, auch dem Feind gegenüber als Wohltäter in die Geschichte einzugehen. Die Brotfrage zu lösen, die soziale Frage zu lösen. Und da merken wir, wie wir in einer ganz anderen Situation vielleicht leben, doch es ist die gleiche. Wenn wir fragen in unserem Umfeld, was ist Auftrag der Kirche Jesu? Ja, die sollen sich um sozial Schwache kümmern, die sollen Altenheime bauen, sollen sich um junge Menschen kümmern, ja, die sollen Kranke pflegen und so weiter. Also die soziale Frage, die immer wieder im Vordergrund steht. Jesus hat es abgelehnt, als Wohltäter in die Geschichte der Menschheit einzugehen. Auch nicht als Religionsstifter, auch nicht als Wundertäter. Sondern wir merken, dass die Evangelien das sehr deutlich sagen, dass Jesus immer die Versöhnung im Blick hatte. Nichts anderes. Das ist das Zentrum. Und wo war Gott? Gott als Jesus am Kreuz hing? Nun, wir wissen es, weil sein Wort es uns sagt. Gott war wo? In Christus. Er versöhnte die Welt mit sich selber. Und er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Jesus, der sich neu ausrichtet auf die letzten Stunde, auf die letzten Stunden seines Lebens auf dieser Erde, der den Willen des Vaters konsequent erfüllen will. Vater, ich bin gekommen, zu tun deinen Willen. Und die Jünger, die 3 Jahre mit ihm gewandert sind, die mit ihm unterwegs waren, die haben dann Riesenprobleme zu bewältigen hier. Der Text vorher sagt es uns. Es erhob sich ein Zank unter ihnen, wer denn wohl der Größte wäre. Toll. Jesus beschäftigt die Welterlösung und das Bodenpersonal sagt, ja, wer ist denn der Größte von uns? Und dann streiten sie. Was haben die Probleme? Und sie rechnen damit, dass ja der Größte von ihnen dann auch am Ende Jesus heraushauen wird. Von dem, was er immer wieder gesagt hat, von seinen Leiden, Herr, das widerfahre dir nur nicht, so haben es die Jünger gesagt. Also, sie rechnen mit sich selbst. Und der Petrus bringt es sehr deutlich zum Ausdruck, Herr, auf uns kannst du dich verlassen. Wir sind wirklich die Treuen, die bei dir bleiben. Wir sind dein Jüngerkreis. Wir sind eine besondere Art der Gemeinde. Oder? Wir bekennen doch das Evangelium. Herr, auf uns kannst du dich verlassen. Wir machen also nicht damit, wenn es um die Frage geht, Bibel in gerechter Sprache oder dass die Gottesdienste entsprechend gestaltet werden. Ja. Bei uns in der Rheinischen Post stand ein großer Artikel, Gott als Henne. Das war so das Ergebnis der rheinischen Handreichung für die Pastoren, die den Gottesdienst in gerechter Sprache durchführen sollen. Man möchte Gott frauliche Züge andichten und weil ja sehr viele Frauen auf dem Gottesdienst sind, dass das dann auch alles im Sprachgebrauch gerecht verteilt wird. Herr, du kannst dich auf uns verlassen, wir machen da nicht mit. Das ist ja auch richtig. Und während Jesus also sich mit der Welterlösung beschäftigt, die Jünger beschäftigen sich mit rein weltlichen Fragen. Wer ist der Größte? Jesus muss also mit der Verkehrtheit seiner Jünger rechnen. Und wie geht er damit um? Und das ist sehr bewegend. Wie wird Jesus seelsorgerlich den Jüngern begegnen? Als der in den Tod gehende Erlöser. 3 Dinge, die mir hier auffallen. Das erste, Jesus warnt die Jünger. Der Herr sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Simon, Simon, doppelte Anrede. Was jetzt kommt, ist besonders wichtig. Simon, mach deine Ohren auf, mach deine Augen auf. Der Satan hat euer begehrt. Es muss ihm ein Schock verpasst haben, dass Jesus, der einst zu dem Petrus sagt, du sollst nicht mehr Simon heißen, sondern du sollst Petrus heißen, Fels. Dass er den jetzt bei seinem alten Namen anspricht. Simon, deine alte Natur wird in den nächsten Stunden durchbrechen. Du wirst kein Felsenmann dann sein. Irgend so ein Wackelpeter, ja? Du wirst wie ein schwankend Rohr sein, das im Wind hin und her bewegt wird. Simon, Simon, denke daran, der Satan hat euer begehrt. Es geht doch jetzt nicht um die Frage, wer der Größte ist. Es geht um die Frage, dass der Satan eure Auslieferung verlangt hat. Wie er einst die Auslieferung des Knechtes Hiob sich erbeten hatte. Und er möchte euch sichten wie den Weizen. Das wird sicher auch ein Schock für sie gewesen sein. Der Satan hat euer begehrt. Was haben wir denn noch mit dem Teufel zu tun? Und wir wissen, wie auch die positive Theologie der 50er Jahre dann ja, in der Person von Karl Barth uns dann doch am Ende einen Bärendienst erwiesen hat, dass sie es zum Ausdruck gebracht hat, Jesus ist der Sieger, der Feind, der Teufel. Ja, das ist nur noch ein Schatten. Als Kinder, ja, da haben wir nach dem Schatten gegriffen und ihn nicht erwischt. Oder? Also der Schatten, der nicht real ist. Ist das der Feind? Nein, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und das heißt, nehmt den Feind ernst. Und das ist sicher auch ganz wichtig, dass wir auch in unserer heutigen Zeit die Realität des Feindes sehen. Auch dass die erste Versuchung ja nicht irgendeine Nascherei war, sondern das war ja eine Bewegung, wo die Menschheit alles verloren hat, wo wir wirklich unser ganzes Elend erkennen müssen. Nehmt den Teufel ernst. Ihr Lieben, wer den Teufel nicht ernst nimmt, der wird zum Spielball des Teufels. Und wir merken, wie in unserer heutigen Zeit, ja, das auch einfach so ist. Der Teufel wird nicht ernst genommen. Ich hatte da zu Beginn der Karnevalstage, da an dem Donnerstag vorher, auf einer Behörde was zu tun. Ja, die rasten da alle mit so Hörnern da rum. Ich dachte, was ist das? Seid ihr Hasen oder was ist los? Nein, das sind Teufel. Mit Hörnern, ne? Wir sind Teufelchen. Aha. Können wir so spielt mit dem Teufel umgehen? Nochmal, wer den Teufel nicht ernst nimmt, wird zum Spielball des Teufels. Glaube, dem die Tür versagt, der steigt ja auch halt Aberglaub durchs Fenster. Und wir merken, wie der Teufel seine Triumphe feiert. Leider heute auch in der christlichen Gemeinde. Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt. Nehmt den Kampf ernst. Es geht um Himmel und Hölle. Es geht um Tod und Leben. Es geht um alles oder nichts. Und das muss die Gemeinde des Herrn ernst nehmen, dass der Teufel seine Macht entfaltet. Und gerade auch in der letzten Zeit wird uns das ja beschrieben, für die letzte Zeit, Endzeitgemeinde, wo der Teufel seinen ganzen Zorn noch einmal zum Ausdruck bringt, weil er wenig Zeit hat. Dabei wollen wir uns auch gar nicht ängstigen, sondern es bleibt dabei, dass Jesus der Sieger ist, dass er als der König herrscht und regiert. Es bleibt dabei, dass wir vom Sieg Jesu her leben. Aber nehmt den Teufel ernst. Die Auseinandersetzung, die da ist, es ist eine Auseinandersetzung, eine geistliche Auseinandersetzung, wo es wirklich um Tod und Leben geht. Und der Teufel entfaltet eine Strategie. Es ist hochinteressant, die nächsten Stunden einmal zu beobachten, wie der Feind seine Strategie entfaltet. Der erste Punkt war, dass Jesus den Kernkreis der Jünger mitnehmen wollte zum Beten. Und was tun die? Die hängen durch, so. Die pennen. Jetzt Kräfte sammeln für die Zukunft. Schlaf, und das ist ja auch ein wichtiges Mittel. Aber es gibt auch Stunden, wo wir auf Schlaf verzichten müssen, auf Annehmlichkeiten verzichten müssen, weil es ums Beten geht. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ist das so wichtig? Mit dem Beten. Und wir ertappen uns ja immer wieder dabei, so sagen, ja, wenn wir dann nicht zurechtkommen, terminlich, naja, beten kannst du auch noch im Auto. Aber das können wir auch. Also wir sind nicht an irgendwelche Gebetsstätten gebunden. Aber es geht darum, wie setzen wir unsere Prioritäten? Jesus sagt, wacht und betet. Und die Jünger sagen noch, wir schlafen und entspannen. Und der Feind siegt an der Stelle. Wo es ihm gelingt, eine dämonische Müdigkeit über die Jünger auszuwerfen. Und diese Müdigkeit ist auf einmal sehr schnell verschwunden. Nämlich in dem Moment, als dann die Bande kommt. Mit dem Judas voran, wo es darum geht, dass Jesus gefangen genommen werden soll. Dann sind sie alle hellwach. Der Schock saß. Und Petrus, der vielleicht ein schlechtes Gewissen hat und sagt, Mensch, war vielleicht doch nicht so ganz richtig, was wir eben gemacht haben, dass wir geschlafen haben, den Herrn allein haben kämpfen lassen im Gebet. Aber Herr, jetzt sind wir da, jetzt sind wir wach. Jetzt kannst du nicht auf uns verlassen. Er zieht sein Schwert, schlägt rein. Ein Ohr fliegt da im Mondbogen auf die Erde, wo Blut spritzt und so weiter. Ja, also eine wilde Situation. Die Feinde sind aufgebracht. Was bildet sich der Petrus hier ein? Dieser Kerl, der so drauf losschlägt. Tja, und Jesus sagt dem siegesgewissen Petrus, Moment, so nicht. Petrus, der noch zum Ausdruck bringt, Mensch, habe ich doch was gemacht, oder? Herr, du kannst dich wirklich auf uns verlassen. Wir sind doch klasse. Wir hauen dich raus. Dann sagt Jesus, ja, tu das Schwert an seinen Ort. Wer das Schwert nimmt, wird durchs Schwert umkommen. Du kämpfst falsch, Petrus. Mit falschen Mitteln. Wie oft hat die Kirche an der Stelle versagt? Wo Kriege geführt wurden, im Namen Gottes und so weiter. Nein, das ist nicht der Weg Jesu. Wer da kämpft, der muss recht kämpfen. Unsere Waffen sind geistlich und nicht fleischlich. Wer kämpft, wird doch nicht gekrönt. Er kämpfe denn recht. Er kämpfe denn richtig. Also die Strategie des Feindes. Petrus meint jetzt, also wenn wir das jetzt mal so in Tore ummünzen, ja, es steht jetzt wirklich mindestens 1:1, vielleicht sogar 2:0 für uns. Oder? Nein. Jesus sagt, ihr habt versagt. Der Feind hat gesiegt. 2:0 für den Feind. Die Jünger, die also auf die Strategie des Feindes hereinfallen. Und dann verlassen sie alle diesen Ort. Sie fliehen. Der Glaube wankt. Der Satan hat euer begehrt. Böser Tag, wie Paulus es sagt, im Epheserbrief. Da haben wir manchmal so Tage, ne? Da knallt es von allen Seiten. Strategie des Feindes, der uns zur Strecke bringen will. Und Angriffe kommen von Seiten, wo wir es gar nicht vermutet hätten. Also, dass wir an den bösen Tage Widerstand leisten und das Feld behalten mögen. Petrus, er versucht dann, doch nochmal alles zu sortieren. Er folgt von Ferne. Und dann kommt wieder etwas völlig Unvorhergesehenes. Während sie da im Palast des Kaiphas sind, da begegnet ihnen die Magd. Was ist auch so eine Magd? Was bedeutet das denn da? Wenn Jesus ihm gesagt hätte, ach, du wirst mal da über eine Magd fallen oder stolpern, ne? Gesagt, ach, uninteressant. Ganz bestimmt nicht. Und diese Magd stellt fest, hör mal, du bist auch von dem, mit dem Jesus von Nazareth. Ich? Nein, ich nicht. Ich kenne diesen Menschen nicht. Da sagt der gleiche Petrus, der bereit ist, für Jesus in den Tod zu gehen. Ne? Ihr Lieben, so ist das doch immer wieder. Wir haben dann unsere großen Vorstellungen, wie wir denken, ja, jetzt sind wir dran, Wir sind bereit, für Jesus zu kämpfen. Und dann stolpern wir über ganz simple Dinge. Über den einfachen Markt. Weil wir damit gar nicht gerechnet haben. Dann reagieren wir gereizt. Oder wie es auch sein mag. Auf alle Fälle, der Teufel hat es fertig gebracht, dass er Jesus dreimal verleugnet. Und alsbald krähte der Hahn. Das war die Sünde des Petrus, die Jesus hier anpeilt. Du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Jesus warnt. Petrus, ich habe es dir gesagt. Und trotz der Warnung Jesu fällt Petrus, fallen die Jünger. Ja, es ist so, der Gerechte fällt auch am Tag siebenmal. Also wir vertreten ja nicht hier eine Vollkommenheit, die wir in uns haben. Sondern wir müssen es einfach sagen, ja, dass wir um die Angriffe des Feindes wissen und dass es auch da oft um ein Fallen geht. Und Jesus macht das deutlich. Petrus, ich habe dich vorher gewarnt, ich habe es dir gesagt. Das Zweite. Jesus schützt. Das bewegend hier. Jesus geht in den Tod, um ja, das Erlösungswerk zu vollbringen. Und das gilt vor allen Dingen für die Gläubigen. Für die Jünger. Petrus, ich gehe für dich ans Kreuz und ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wir haben eben diese Stelle aus dem Hebräerbrief gehört und gelesen, wo Jesus uns in allen Dingen gleich werden musste, auf dass er barmherzig mit uns umginge. Weil er der ewige hohe Priester ist, der uns vor dem Vater vertritt. Ich habe für dich gebeten. Ihr Lieben, dieser hohe priesterliche Dienst Jesu von Ewigkeit, der wird mir immer wichtiger, immer deutlicher. Weil ich darauf angewiesen bin. Weil wir auch im Umgang mit Jesus immer stärker erkennen, dass ja in mir das ist, in mir da wohnt viel Gutes. Oder? Nein, nichts Gutes, gar nichts Gutes. Wir brauchen die Vergebung, wir brauchen die Gnade. Wir brauchen die Fürbitte Jesu. Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Petrus, du bist gefährdet, deinen Glauben über Bord zu werfen. Aber ich habe schon lange für dich gebetet. Dein Glaube soll nicht aufhören. Und sehen Sie hier, das sind Unterschiede. Es kann einer fallen. Oder es kann dennoch einer weiter glauben. Er kommt vielleicht bis an die Grenze des Glaubensverlustes, der Petrus. Vielleicht war der Glaube nur noch ganz wenig vorhanden. Ein glimmender Docht. Aber durch die Fürbitte Jesu hörte sein Glaube nicht auf. Das heißt, dass Petrus weiter mit Jesus lebt und die Vergebung jetzt in Anspruch nimmt. Petrus, ich habe für dich gebeten. Ihr Lieben, wo wären wir heute, wenn Jesus nicht für uns gebeten hätte? Ja, wo wären wir? Wer kann für sich garantieren? Keiner. Wir sind abhängig von der Fürbitte Jesu. Ihr Lieben, das ist das Gewaltige. Dass Jesus uns schützt. Dass er uns vor dem Feind schützt. Vor der Resignation schützt. Das war ja der Unterschied zwischen Judas und Petrus. Dass Petrus, trotzdem er Grenzen überschritten hat hier, dass er das so zum Ausdruck brachte, Herr, du kannst dich auf mich verlassen, er dann doch fiel, aber gehalten wurde. Und diese Fürbitte Jesu, dieser Schutz Jesu, der hat seinen Höhepunkt auch dort im Palast des Kaiphas. Da ist der Prozess um Jesus. Er wird verhört. Die Anklage soll feststehen. Hast du das gesagt? Wer hat dich geschlagen? Und so weiter. All diese Fragen, die da gestellt wurden, wo Jesus provoziert wurde. Und dann kräht der Hahn. Und lesen wir das mal nach bei Lukas hier. Wie Jesus dann seinen Prozess unterbricht. Und wie Jesus den Petrus anschaut. In diesem Blick steckt da alles drin. Simon, ich habe es dir gesagt. Nimm mein Wort ernst. Aber auch das andere kommt zum Ausdruck. Petrus, ich brauche ja jetzt nicht dich. Ich brauche nicht deine Hilfe. Du brauchst meine Hilfe. Für dich, für dein Versagen gehe ich ans Kreuz. Er sah den Petrus an, das war der Blick der Liebe. Paul Gerhardt. Ja, alles ist voll Paul Gerhardt-Fieber jetzt, die nächsten 14 Tagen. Aber, dass dieser Paul Gerhardt es in dem Passionslied so wunderbar zum Ausdruck bringt, er ist selbst davon betroffen. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Das war hier der Anblick der Gnade Jesu. Petrus, ich bin für dich da. Ich habe dich nicht aufgegeben. Andere hätten ihn vielleicht aufgegeben. Aber Jesus nicht. Ich gehe für dich ans Kreuz, für dein Versagen. Und dann sagt Jesus es den Frauen, der Auferstandene, sagt es den Jüngern und Petrus, dass ich lebe. Petrus braucht die Gewissheit des auferstandenen Herrn, das heißt die Gewissheit der Vergebung, die braucht er. Ihr Lieben, so schützt Jesus. Und das ist das Wunderbare, dass wir sagen dürfen, dass wir eingekleidet sind, eingehüllt sind in die Gerechtigkeit des Christus. Und dass er uns in dem Christus ansieht, der Vater, als hätten wir nie eine Sünde begangen noch gehabt. Und als hätten wir selbst all den Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich solche Wohltaten mit gläubigem Herzen annehme. Jesus schützt. Und das Dritte. Jesus beauftragt. Petrus, das ist fast das Größte hier. Diese Liebe Jesu zu einem Jünger, der vieles überzieht. Petrus, wenn du dich bekehrst, also ich will dich noch gebrauchen. Das sagt er ihm, bevor er fällt. Und damit wird deutlich, dass das Heil eine vollkommene Sache ist. Sicher, es war Bekehrung notwendig. Eine Hinkehr zu Christus. Wenn du dir mal einst dich bekehrst, dann habe ich noch einen Auftrag für dich. Tja, wann war denn die Bekehrung des Petrus? Ich dachte, wir können darüber debattieren. Sie hat sicher damals am See angefangen. Das war so der erste Schritt. Wie lange braucht ein Mensch, um ein Jünger zu sein? Auch durch Wachstumsprozesse hindurch. Nur feststeht, dass an Pfingsten sicher die Bekehrung des Petrus irgendwie abgeschlossen war. Da war es klar. Und hier ging es noch einmal um diese Seelsorge, um diese Fragestellung, Simon, Jona, hast du mich lieb? Jesus fragt ihn selbst. Dreimal die Frage, vielleicht in Anspielung an die Verleugnung. Dreimal verleugnet er. Dreimal stellt ihm Jesus die Frage, hast du mich lieb? Und dann sagt dieser Petrus nicht, war selbstverständlich, ja, wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du mich sowas fragen? Ich hab dich doch lieb. Was sagt er? Nein, Herr. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Merken Sie, das ist Liebe. Völliges Vertrauen in das Urteil des anderen. Von Selbstbezug bei Petrus wurde hier Christusbezug. Herr, du weißt. Ich weiß nichts mehr. Du weißt. Du weißt alle Dinge. Du kannst die Frage nach meiner Liebe zu dir beantworten. Kein anderer. Ich kann das nicht beantworten. Aber du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Petrus hat das Examen bestanden. Ihr Lieben, das ist Bekehrung. Nicht, dass ich forciert werde oder mich selbst darstellen kann, jetzt als Christ. Sondern da geht es darum, vom Selbstbezug hin zum Christusbezug. Wie es Kohlbrücke so fein formuliert hat, meine Bekehrung hat an Karfreitag stattgefunden. Weil ich von dem überwältigt war, was Jesus für mich getan hat. Dennoch darf ich solche Wohltat mit gläubigem Herzen annehmen. Wir denken an David, der auch einen tiefen Fall erlebt hat, Wort, Ehebruch, und der in seinem Bußgebet noch, Psalm 51, sagt, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich Sünder zu dir bekehren. So ist das mit der Vergebung, ne? Dass Jesus völlig vergibt und dass ich dann sein Evangelium verkündigen kann, dass sich Sünder zu ihm bekehren. Da könnte jeder sagen, Mensch David, kehr doch mal vor deiner eigenen Tür. Nein, das ist erledigt. Das ist vergeben. Ihr Lieben, die Vergebung Jesu, die Vergebung Gottes ist eine vollkommene Vergebung. Jesus gebraucht den Petrus dann an Pfingsten. 3000 Menschen kommen zum Glauben an Jesus, wo Gott der Herr eine gewaltige Erstlingsfrucht in seine Gemeinde hineinholt. Ohne irgendein Gemeindeaufbaumodell, oder? Vor allen Dingen nicht die der heutigen Zeit. Jesus gebraucht den Petrus. Und der Petrus hätte sicher was darum gegeben, wenn das Pfingstfest irgendwo anders stattgefunden hätte. Es hätte ja sein, dass die Magd da auch gewesen wäre, oder? Jerusalem. Wäre das Pfingstfest doch in Rom, hätte das so stattgefunden. Wäre ihm lieber gewesen oder sonst irgendwo. Nein. Jesus holt ihn da ab, wo er versagt hat. Und da hat er Christus zu bekennen. Der Verleugner wird zum Bekenner. Aber hier geht es noch um mehr. Wenn du der mal eins dich bekehrst, dann wirst du nicht nur viele zu mir führen, sondern dann stärke deine Brüder. Das war der Hauptauftrag, den Jesus hier dem Petrus gibt. Ich habe noch einen Auftrag für dich, und das ist, stärke deine Brüder. Tja, wer kann Brüder stärken? Wer kann andere stärken? Ich denke nur der, der selbst seine eigene Schwachheit erfahren hat. Der selbst durch Jesus gestärkt wurde. Und so spricht dann Petrus von dem Erzhirten, der erscheinen wird, dem er letztendlich verantwortlich ist, auch wo es um die Gemeinde geht. Ihr Lieben, das soll unser Auftrag sein, schwach gewordene zu stärken, ihnen zu helfen, ihnen unter die Arme zu greifen, dass sie auf der Spur bleiben, auf der Spur Jesu. Und so haben wir den Angefochtenen nicht den letzten K.O.-Schlag zu verpassen, sondern wir haben sie zu stärken. Wir haben ihnen geistliche Hilfe zu gewähren. In den vielen Spannungsfeldern unserer Tage der letzten Zeit. Und diese Spannungen, die werden nicht weniger werden. Stärke deine Brüder. Nochmal, Jesus warnt, Jesus schützt, Jesus beauftragt. Wenn er in den Tod geht, muss er sich mit der Verkehrtheit seiner Leute auseinandersetzen und hat dennoch diese Blickrichtung, dass er vor dem Feind warnt, dass er vor dem Feind schützt. Und dass er seinen Mann beauftragt. Amen. Lieber Herr, dafür danken wir dir, dass du uns nicht aufgibst, sondern dass du ein ewiges Versöhnungswerk vollbracht hast. Und dass du nicht willst, dass eines der deinen verloren geht. Du hast so viel an uns gewandt. Wir danken dir für deine vollkommene Erlösung und dass du uns nicht lässt, sondern dass du uns an dein göttliches Ziel bringen willst. Preis und Ehre sei dafür deinem Namen. Amen.